Guten Morgen, ich begrüße alle herzlich zu diesem Bibelstudentag. Heute Morgen mit dem Thema Berge in der Bibel und ihre Bedeutung. Natürlich müssen wir aus all diesen vielen Bergen, die die Heilige Schrift erwähnt, ein paar auswählen. Und das ist natürlich eine subjektive Auswahl. Man könnte das auch anders machen. Aber es sind einige Berge, die zu den wichtigsten Bergen der Bibel gehören, mit dabei. Und ich möchte einfach zu Beginn lesen aus Psalm 121 als Einstimmung zu dem Thema. Vers 1, ein Stufenlied oder ein Lied der Hinaufzüge. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Weiter aus dieser Reihe der Stufenlieder. Psalm 125, Vers 1. Ein Stufenlied oder ein Lied der Hinaufzüge. Die auf den Herrn vertrauen, sind gleich dem Berg Zion, der nicht wankt, der ewiglich bleibt. Jerusalem, Berge sind rings um sie her. So ist der Herr rings um sein Volk her, von nun an bis in Ewigkeit. Nur schon diese wenigen Stellen zeigen, in dem Thema Berge muss etwas ganz Besonderes enthalten sein. Ich habe bei der Auswahl darauf geachtet, dass wir einen Gang machen durch die Heilsgeschichte hindurch. Und zwar beginne ich mit dem Berg Ararat, auf dem die Arche Noah gelandet ist nach der Sintflut. Ich lese aus 1. Mose 8, den Vers 4, der ein wunderbares Wortspiel enthält mit dem Namen Noah, hebräisch Noach, Ruhe, Trost oder Ruhe. Und wir lesen hier, und im 7. Monat, am 17. Tag des Monats, ruhte die Arche auf dem Gebirge Ararat. Ruhen ist das Verb, das zu dem Namen Noah gehört. Es ist ein Gebirge, sehen wir, mit zwei Erhebungen, ganz markant, in der heutigen Westtürkei. Die Bergspitze geht auf über 5000 Meter hinauf. Osttürkei, natürlich, nicht Westtürkei, Osttürkei. Ja, und da landete die Arche, das einzige Rettungsmittel vor dem Gericht Gottes. Noah und seine Familie waren da drin. Noah und seine drei Söhne, die Stammväter wurden der ganzen Menschheit bis heute. Und so drückt das eben aus, Gott wollte und will das Heil für alle Menschen. Niemand ist ausgeschlossen. Da waren auch von jeder Tierart reine und unreine Tiere mit drin in der Arche. Und auch das ist ein wichtiger Hinweis auf Gottes Heilswillen. In Offenbarung 5 lesen wir, dass einmal Menschen aus allen Stämmen, Völkern, Nationen und Sprachen gerettet werden. Nicht alle Menschen, aber man könnte sagen, wie die Tiere von allen Arten vertreten waren, so wird das auch sein. Gott möchte zwar das Heil für alle Menschen und bietet es allen an, so wie Noah, der Prediger der Gerechtigkeit, das während 120 Jahren Gnadenzeit allen Menschen angeboten hatte. Aber es braucht die Entscheidung des einzelnen Menschen. Die Menschen, die in der Sintflut untergingen, gingen nicht unter, weil Gott sie nicht wollte, sondern weil sie ihn nicht wollten. Aber der Berg Ararat drückt aus Gottes Rettungswerk. Die Arche landete dort am 17. des 7. Monats. Das war in der alten Zählung der 17. Nissan oder Abib. Ich war erst später ab dem Auszug aus Ägypten, wurde dieser 7. Monat zum 1. Monat in der neuen Zählung ab der Erlösung aus Ägypten. Die alte Zählung davor ging zurück auf die Schöpfung. Also die Schöpfung im Monat Nissan oder Abib, im Monat Tischri, das war eben damals der 1. Monat, und Nissan war dann eben der 7. Monat. Aber ab dem Auszug aus Ägypten wurde eben dieser 7. Monat zum 1. Monat. Am 17. Tag landete die Arche auf dem Berg Ararat. Und wir wissen, der Herr Jesus wurde am 15. Nissan gekreuzigt, am Karfreitag, 15, 16, 17. Am 17. Nissan ist er auferstanden. Und die Arche war ja ein Bild des Herrn Jesus, der die einzige Rettung war für die Menschen damals. Man musste durch die eine Türe eingehen, um errettet zu werden. Und so ist es auch heute. Der Herr Jesus ist die einzige mögliche Rettung. Aber man muss ihn annehmen, wie er sagt in Johannes 10, ich bin die Tür, wer durch mich eingeht, wird errettet werden. Und die Arche ging dann für die, die drin waren, stellvertretend durch das Gericht Gottes hindurch. Und so ist die Arche in der Sintflut ein Bild von dem Herrn Jesus unter dem Gericht Gottes in den drei finsteren Stunden am Kreuz, als er von Gott verlassen wurde, als Mensch. Aber die Landung des Ararats, die spricht von der Vollendung des Gerichts und damit von der Auferstehung des Herrn Jesus. Und diese Landung auf dem Ararat entspricht genau dem Tag der Auferstehung in den Evangelien. Wir gehen 10 Generationen weiter nach Noah, Sem bis Abraham. Abraham wurde auserwählt von Gott, um Stammvater des irdischen Volkes Gottes zu werden. Er zog aus aus Ur in Chaldäa und kam in das Land der Verheißung, ins Land Kanaan. Und ein Berg spielt eine ganz besondere Rolle in seiner Lebensgeschichte. Das ist Baal Chazor bei Bethel. In 1. Mose 13, Vers 14 lesen wir, und der Herr sprach zu Abram, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte, hebe doch deine Augen auf und schaue von dem Ort, wo du bist, gegen Norden und gegen Süden und gegen Osten und gegen Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deinem Samen oder deiner Nachkommenschaft auf ewig. Wenn man das ganze Kapitel 13 liest in 1. Mose, sieht man, dass Abraham damals bei Bethel und Ai war. Und dort muss also ein Ort sein, von dem man das ganze Land so überblicken kann, nach Norden, Süden, Osten, Westen. Und Gott bestätigt hier diese Landverheißung an Israel für alle Zeiten. Und nun genau dort bei Bethel, wir blicken hier von der Siedlung Bethel im Bild hinüber zu diesem Berg, der heißt Baal Chazor. Mit Namen kommt er in 1. Mose 13 nicht vor, aber es gibt eine Handschrift in Qumran, die enthält eine aramäische Nacherzählung von 1. Mose, und da wird dieser Ort Baal Chazor genannt. Und der Ort Baal Chazor war nach 2. Samuel 13, 23 der Ort, wo Absalom seine Schafe scheren ließ. Der Ort eignet sich dort ausgezeichnet für Schafe. Heute ist das, weil es der höchste Berg des Westjordanlandes ist, ein ganz wichtiger militärischer Stützpunkt. Sieht man hier die Radars da oben. Das ist quasi das Auge, um das Land Israel zu überschauen, aus militärischer Perspektive. Und hier auf der Karte sieht man, von Baal Chazor aus bei Bethel und Ai kann man bei guter Witterung sogar den Berg Hermon sehen, ganz da im Norden des Landes Israel. Und man kann hinüberschauen bis zum Berg Nebo, jenseits des Jordans, gegenüber von Jericho, am Ende des Toten Meeres. Und man kann hinüberschauen bis zum Mittelmeer, bei Tel Aviv. Und natürlich auch nach Süden. Die Südrichtung ist weniger eindrücklich als die hier eingezeichneten Richtungen. Also Baal Chazor ist der Berg, von dem aus Abraham den ganzen Segen, den versprochenen Segen Gottes erblicken konnte. Und so können wir das auch auf uns übertragen. Es ist ganz wichtig, dass wir uns mit den Segnungen Gottes beschäftigen. In Epheser 1, Vers 3 heißt es: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Und dann zählt der Apostel Paulus auf, Segnung um Segnung. Er kann nicht mehr aufhören, könnte man meinen. Denn dieser Satz von Epheser 1, Vers 3, beginnend, endet erst am Ende von Vers 14. Es ist der längste Satz des Neuen Testaments. Und es spricht von all diesen Segnungen, wo wir hinschauen um uns herum, geistlich gesprochen, sehen wir Reichtümer der Erlösung durch den Herrn Jesus Christus. Das, was für Israel das verheißene Land war, ist für die Gläubigen der Gemeinde im Neuen Testament eben diese Segnungen in den himmlischen Örtern in Christus. Und es ist wichtig, dass wir unsere Augen üben und in alle Richtungen schauen und uns verändern von Grossisten, die einfach danken für die Erlösung, zu Detailisten, die genau danken für die Vergebung, für das ewige Leben, für die Rechtfertigung, für die Sohnschaft, für, jetzt kann man eben aufzählen und könnte mal den Epheserbrief nur auf das hin durchlesen. Und dann natürlich das weitere Neue Testament. In dem Leben Abrahams spielt auf dem Höhepunkt seines Glaubenslebens ein anderer Berg eine ganz wichtige Rolle. Das ist der Berg Adonai Yireh im Land Moria. In 1. Mose 22, Vers 1 lesen wir: Und Gott sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria. Und opfere ihn als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir sagen werde. Hier auf dem Bild blicken wir vom Ölberg rüber zum Tempelplatz auf der Anhöhe des Berges Moria. Oder Berges Zion, wie er in der Bibel meistens genannt wird. Da gegen Süden ist der lang gestreckte Abhang des Berges, auf dem zu Abrahams Zeiten die Stadt Salem gebaut war. Die Stadt, in der König Melchisedek, dieser gläubige König, regierte. Nun, aus diesem Grund war der Berg Moria ein ganz bekannter Berg. Und Gott sagt zu Abraham: Geh in das Land Moria, also in das Land, wo dieser bekannte Berg Moria ist, auf dessen Südabhang, nach 1. Mose 14, die Stadt Salem war. Und Gott sagt: Dort sollst du das Liebste, was du hast, mir zurückgeben als Brandopfer. Aber er sagt nicht auf dem Berg Moria, sondern im Land Moria, auf einem der Berge, den ich dir sagen werde. Also auf einem Berg, der eben auf Anhieb nicht klar war für Abraham. Da musste er hingehen und Gott musste im Land Moria zeigen, welcher dieser Berg ist. Und erst danach gibt nämlich Abraham diesem Berg den Namen Adonai Yireh. Der Herr wird ausersehen. Nun, Abraham musste also nicht auf dem Berg Moria seinen Sohn darbringen, sondern auf einen der Berge dort. Und zwar so, im letzten Moment hat Gott Abraham zurückgehalten. Abraham musste einfach zeigen, dass er bereit war, das Liebste um Gottes Willen herzugeben. Aber dann wurde Isaak verschont, er wurde nicht zum Opfer. Und prophetisch durfte Abraham das schon vorher aussprechen. In 1. Mose 22, als die beiden, Vater und Sohn, auf dem Weg waren, stellt Isaak die Frage: Mein Vater, das Feuer und... Ich lese aus 1. Mose 22, Vers 7. Und Isaak sprach zu seinem Vater Abraham und sagte: Mein Vater. Und er sprach: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe das Feuer und das Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Und Abraham sprach: Gott wird sich ersehen, das Schaf zum Brandopfer, mein Sohn. Wieso antwortet ihr so geheimnisvoll? Das war eine göttliche, prophetische Eingebung. Und tatsächlich, Isaak wurde verschont. Und in Vers 13 lesen wir: Und Abraham erhob seine Augen und sah, und siehe, da war ein Widder da hinten im Dickicht festgehalten durch seine Hörner. Und Abraham ging hin und nahm den Widder und opferte ihn als Brandopfer an seines Sohnes statt. Gott hat ausersehen, das Brandopfer, und zwar anstelle seines Sohnes. Aber im Weiteren lesen wir in Vers 14: Und Abraham gab diesem Ort kein Name genannt. Der Berg war ohne Namen für Abraham. Aber Abraham gab diesem Ort den Namen Adonai Yireh. Das heißt, der Herr wird ausersehen. Warum sagt er nicht Adonai Ra'ah? Der Herr hat ausersehen. Denn der Widder wurde ja geopfert anstelle von Isaak. Das sollte bedeuten, das wahre Opfer, das wirklich einmal Sünden wegnehmen kann, das wird erst noch kommen. Aber hier auf diesem Berg. Und Mose fügt hinzu, daher heutigen Tages gesagt wird, also Jahrhunderte später, zur Zeit von Mose: Auf dem Berg des Herrn wird ersehen werden. Und so war klar, der Messias, wenn er einmal kommen wird, um sein Leben zu geben als Opfer für die Welt, dann wird er im Land Moria sterben, auf einem der Berge dort. Und zwar auf dem Berg, auf dem Isaak geopfert wurde. Nun, rückblickend können wir sagen, ja, natürlich, Golgatha befand sich vor 2000 Jahren da auf dem Nachbarhügel des Tempelberges. Wenn wir das aus dieser Perspektive anschauen, hier der Tempelberg Moria. Und da hinten sieht man diese graue Kuppel, das ist die Kuppel der Grabeskirche. Eine schreckliche Kirche, voll Götzendienst. Aber es ist der authentische Ort von Golgatha. Das kann man archäologisch sehr gut nachweisen. Und zwar war das ursprünglich ein Steinbruch außerhalb der Stadt. Heute ist die Grabeskirche innerhalb der Altstadt. Aber die Altstadtmauer verläuft anders heute als vor 2000 Jahren. Vor 2000 Jahren, zur Zeit der Kreuzigung, war dieser Ort außerhalb der Stadt. Gerade draußen vor dem Gennat-Stadttor, Garten-Stadttor. Denn in diesem Steinbruch der ausgedient hatte, gab es einen Garten. Und die Römer haben dort auf einem Felsen, der übrig blieb, weil das Gestein zu weich war, um als Baumaterial verwendet zu werden, haben sie begonnen zu kreuzigen. Eben an einer belebten Straße, die vom Gennatur her kam, um eben die Öffentlichkeit zu schockieren und durch Kreuzigung abzuschrecken. Und da ist der Herr Jesus gekreuzigt worden. Auf dem Nachbarhügel, im Land Moria, auf dem Berg Adonai Yireh. Wir gehen weiter in der Heilsgeschichte. Jetzt habe ich Mose schon erwähnt. Mose war auserwählt worden, um das Volk Israel, das aus einer Großfamilie zu einem Volk herangewachsen war in Ägypten, im Nildelta, er war auserwählt worden, dieses Volk hinauszuführen und bis zum verheißenen Land zu bringen. Das Volk Israel ging aus Ägypten hinaus, ging durchs Rote Meer und kam dann in die Sinai-Wüste. Und dieses Gebirge Sinai befindet sich hier im Süden der Halbinsel. Heute gibt es ja Leute, die sagen, nein, der wahre Berg Sinai ist da drüben in Arabien. Aber da gibt es große geografische Probleme, wenn man das behaupten will. Und es ist so, dass die Ortschaften, die in der Bibel erwähnt werden in 2. Mose, gerade nach dem Auszug, die kann man sehr gut identifizieren. Archäologisch und auch geografisch. Und die sind auf dieser Seite und nicht da drüben. Also, das Volk wurde hier in den Sinai geführt und dieser Berg war anders als der Berg Ararat. Man kann sagen, der Berg Ararat spricht von der Gnade Gottes, die schuldige Menschen gerettet hat vor dem wohlverdienten Gericht, indem sie durch die eine Türe eingegangen sind. Aber der Berg Sinai, damals 2. Mose 19, er rauchte. Er brannte im Feuer und es war eine schwere Wolke auf diesem Berg. Und es gab ein Erdbeben. Das Volk war erschreckt. Mose sagte, ich bin voll Furcht und Zittern. Und man hörte akustisch die Stimme Gottes vom Berg herab, die 10 Gebote verkündigte. Und das war der Moment, als Israel bereit war, den Bund mit Gott einzugehen. Dreimal haben sie gesagt, alles, was der Herr gebietet, wollen wir tun. Aber mit dieser Zuversicht einen solchen Satz sagen, konnte nur ein Volk, das sich selber nicht kannte. Warum war diese Erscheinung auf Sinai, auf dem Sinai so erschreckend? Es zeigte die Heiligkeit Gottes und die Notwendigkeit, dass der Mensch, der sich nicht an die Gebote Gottes hält, unter das Gericht Gottes kommt, schonungslos. Und darum ist dieser Berg ein erschreckender Berg. Er ist der Berg des Gesetzes und des Bundesschlusses mit Israel. Aber die weitere Geschichte Israels zeigte, niemand war in der Lage, dieses Gesetz zu erfüllen. Und deshalb musste das Gericht Gottes über die Menschen kommen. Das verdiente Gericht, das eben durch diese schwere Wolke, durch dieses Erdbeben, dieses Feuer und diesen Rauch angekündigt wurde. Aber auf diesem selben Berg bekam Mose eine himmlische Vorlage zu sehen zum Bau der Stiftshütte. Und die Stiftshütte, man muss eben alles lesen, wie hier angezeigt, 2. Mose 19, Bundesschluss am Sinai, bis Kapitel 40. Diese Stiftshütte zeigt den Weg, wie der schuldige Mensch, wenn er durch die eine Türe hineingeht und mit einem stellvertretenden, reinen Opfer vor Gott kommt, Vergebung seiner Schuld bekommen kann. Wenn er seine Sünde bekennt und eben ein Schuldiger an seiner Stelle stirbt. Und so hat Gott auch auf diesem Berg Sinai, der von dem Gericht, und zwar von dem verdienten Gericht Gottes über uns Menschen spricht, da hat Gott auf Sinai auch den Weg der Erlösung durch Gnade hingewiesen. Das Volk Israel wanderte 40 Jahre in der Wüste herum, bis sie dann auf heute jordanischer Seite in den Gefilden Moabs zum Ende der Reise kamen. Mose ging auf den Berg Nebo hinauf. Das letzte Kapitel der Tora, 5. Mose 34. Das ist das einzige Kapitel, das übrigens nicht Mose geschrieben hat in den 5 Büchern Mose, sondern Josua. So wie das auch in der jüdischen Tradition, im Talmud, in Baba Batra 15a überliefert. Ja, Mose musste nicht seinen eigenen Tod beschreiben. Das wäre ja möglich gewesen als Prophet. Aber das hat Josua gemacht. Und dieser Berg Nebo, hier im Bild sehen wir ihn ganz aus der Nähe, 1,4 Kilometer von Osten her gesehen. Von diesem Berg aus hat man eine wunderbare Weitsicht. Hier haben wir die Weitsicht nach Nordosten, also innerhalb von Jordanien. Aber man sieht hier auch wunderbar eben über den Jordan hinaus in das verheißene Land Israel hinein. Der Nebo befindet sich hier auf der Karte, sieht man hier das Tote Meer in dem tief eingeschnittenen Jordantal unten. Und am Ende, am Nordende des Toten Meeres, muss man eine Linie hinaufziehen in diese Berge von Jordanien und dann trifft man den Berg Nebo. Mose durfte das Volk nicht ins Land hineinführen. Und zwar wegen dieses einen Ungehorsams, wo er am Ende der Wüstenwanderung dieses Felsmassiv geschlagen hatte, anstatt mit dem Felsmassiv zu sprechen, wie Gott es vorgeschrieben hatte. Das war ein Ungehorsam. Und so lesen wir in 5. Mose 34, Vers 1. Und Mose stieg von den Ebenen Moabs auf den Berg Nebo, den Gipfel des Pisga. Das Volk war also unten gelagert in den Ebenen Moabs, gegenüber von Jericho, auf der anderen Seite des Jordans. Da wurde auch noch mal die Stiftshütte zum letzten Mal während der Wüstenreise aufgestellt. Auf den Gipfel des Pisga, der Jericho gegenüber ist. Und der Herr ließ ihn das ganze Land sehen, das Gilead bis Dan. Gilead ist also innerhalb des heutigen Jordanien, südlich vom See Genezareth. Und hier haben wir so einen Blick nach Nordosten von Jordanien. Also Richtung Berge Gilead, bis Dan. Und das ganze Land Naphtali und das Land Ephraim und Manasse und das ganze Land Juda bis zum hinteren Meer. Und den Süden und den Jordankreis, die Niederung von Jericho, der Palmenstadt, bis Zoar. Und der Herr sprach zu ihm, das ist das Land, welches ich Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen habe, indem ich sprach, deinem Samen will ich es geben. Ich habe es dich mit deinen Augen sehen lassen, aber du sollst nicht hinübergehen. Und Mose, der Knecht des Herrn, starb daselbst im Land Moab. Kommt der Mensch nur unter das Gericht Gottes. Und darum, das ist die tiefere Bedeutung, war es eben schließlich nicht Mose, der das Volk in den Segen des Landes hineinführte, sondern Josua. Und Josua, Jehoshua, Das ist die hebräische Form für Jesus. Der griechische Name Jesus ist einfach eine griechische Abwandlung von Jehoshua oder die Kurzform Jeshua. Also, jetzt versteht man auch, warum das Buch Josua in der ältesten Bibelübersetzung, die oft im Neuen Testament von den Aposteln zitiert wurde, in der Septuaginta, übersetzt im 3. Jahrhundert vor Christus in Ägypten. In dieser griechischen Übersetzung heißt das Buch Josua das Buch Jesus. Und es war Jesus, der das Volk hineinbrachte in den Segen über den Jordan. Und so konnte das Gesetz eben nichts zur Vollendung bringen, sagt Hebräer 7. Mose konnte das Volk nicht über den Jordan bringen, aber Moses Augen blieben scharf bis ins hohe Alter. Und das Gesetz Mose hat eben prophetisch in ganz vielen Einzelheiten auf den Messias hingewiesen, der den Segen einmal bringen wird. Aber aufgrund von Gnade, nicht aufgrund von Verdienst. Und so durfte Mose das Land sehen. Er durfte auf den Segen hinweisen. Der Herr Jesus sagt in Johannes 5 am Schluss zu den Führern des Volkes damals: Mose hat von mir geschrieben. Wenn ihr Moses glaubtet, würdet ihr auch mir glauben. Und das ist die tiefere Bedeutung, warum Mose das Volk nicht hineinbringen durfte. Und wir lesen da, er ging auf den Berg Nebo, den Gipfel des Pisgah. Und Pisgah heißt Teil, Stück, Teilstück. Das ist nicht das Ganze, ja? Und Hebräer 7 sagt, dass das Gesetz eben nichts zur Vollendung gebracht hat. Es war nur ein Hinweis auf die Notwendigkeit der Erlösung durch den Herrn Jesus, den wahren Josua. Hier auf dem Bild unten sieht man den Blick hinüber zum Land Israel. Hier sieht man diese Tafel. Da wird angegeben, in welche Richtung man schauen muss, um Jericho zu sehen, um Ramallah zu sehen im Bergland des Westjordanlandes und um zu schauen bis nach Nablus, ganz im Norden des Westjordanlandes. Hier sieht man das Tote Meer und diese Ebene, wie das in 5. Mose 34 erwähnt wird, und zwar und den Süden und den Jordankreis, die Niederung von Jericho, der Palmenstadt, bis Zoar. Das steht hier repräsentativ für diesen Blick. Und sieht man, was das ist? Der See Genezareth, gesehen vom Berg Nebo aus. Ja, mit etwas Verstärkung der Augen ist das also alles im Gesichtsfeld von Nebo aus. Bis nach Galiläa hinauf. Ja, und so gehen wir jetzt weiter in die Heilsgeschichte. Josua brachte das Volk ins Land und das Land wurde während 6 Jahren erobert. Und so konnte sich Israel einrichten von Dan bis Beersheba. Das war das Land, das von den 12 Stämmen besiedelt wurde. Ganz viele Stellen sprechen über diesen Ausdruck von Dan bis Beersheba. Richter 20,1, 1. Samuel 3,20 und so weiter und so fort, wie man hier sieht. Das war also das im Wesentlichen bewohnte Land Israel ab der Landnahme von Josua. Und jetzt fällt auf, das Bergland. Uns interessieren ja die Berge besonders. Das Bergland von Israel befindet sich zur Hauptsache in dem, was man heute das sogenannte besetzte Westjordanland nennt. Also die Berge Israels haben sehr viel zu tun mit dem Westjordanland. Nicht nur, Man sieht ein bisschen darüber hinaus, das ist dann die Karmelbergkette, die da bis zu diesem Horn, das ins Mittelmeer hinausreicht, geht. Das ist der Ort von Haifa heute. Das Buch Hesekiel spricht immer wieder über die Berge Israels. 18 Stellen. Und da findet man auch ganz viel Prophetie über die Berge Israels. Prophetie, die sich im Zusammenhang mit der Problematik des sogenannten besetzten Westjordanlandes erfüllt hat. Also etwa 30 erfüllte Prophezeiungen in unserer modernen Zeit findet man im Zusammenhang mit den Prophezeiungen über die Berge Israels in Hesekiel. Ich habe es ausgeführt in meinem Buch, leben wir wirklich in der Endzeit. Ein ganzer Teilbereich des Buches beschäftigt sich nur mit den Bergen Israels. Da kann man die Details dazu finden. Und das ist eben diese Bergkette hier. Und dann wird in Hesekiel 17 und Kapitel 20 erwähnt, der hohe Berg Israels. Und das ist ganz speziell der Tempelberg, der Teil ist von dieser Kette und sich natürlich auch im Westjordanland findet, nämlich in Ostjerusalem. Da, wo das Westjordanland so hineingeht, ja, dieser enge Winkel da, da an diesem Winkel liegt der Tempelberg, der hohe Berg Israels. Jetzt wollen wir uns also mit Bergen beschäftigen, im Weiteren im Land Israel. Nicht weit weg wie Ararat oder Sinai, sondern im Land. Und da möchte ich zuerst erwähnen den Berg Tabor, der eine ganz wichtige Rolle spielt in Richter 4. Also nach Josua kam die Richterzeit von 450 Jahren. Und in Richter 4 beauftragt Gott den Richter Barak durch den Mund von Deborah, er solle Israel von den Kanaanitern befreien, die furchtbar gelitten hatten unter der kanaanitischen Fremdherrschaft in dieser Zeit. Und Barak war schließlich bereit, wenn Deborah ihm hilft. Und Richter 4 beschreibt, sie gingen auf den Berg Tabor. Tabor heißt Nabel. Und sieht man diesen markanten Berg, er ist genau das Negativ, ja, von einem Bauchnabel. Ja, es geht also so hinauf anstatt hinunter. Ja. Darum heißt der Nabel, weil er diese Form hat. Und von Tabor her gingen dann Barak und Deborah mit der Armee in die Ebene Jezreel hinunter und schlugen hier die Armee von dem General Sisera und der König Jabin von damals. Und so spielt dieser Tabor in der Bibel auch eine ganz wichtige Rolle, und zwar eben als markanter Berg bei der Ebene Harmagedon. Das war eine entscheidende Schlacht Deborah Barak gegen die Kanaaniter in der Ebene Jezreel, die eben auch Harmagedon heißt und ist ein Vorgeschmack von der Schlacht von Harmagedon bei der Wiederkunft des Herrn Jesus, Offenbarung 16. Und hier ein besonderes Bild. Wir stehen auf dem Berg Tabor. Oh, wir schauen hier nach Nordwesten. Und was sehen wir hier? Den Hermon. Ich lese aus Psalm 89. Vers 13. Norden und Süden, du hast sie geschaffen. Tabor und Hermon jubeln in deinem Namen. Norden, Süden wird hier erwähnt und dann eben Osten und Westen. Tabor, ist im Vergleich zu dem Berg Hermon im Westen und eben Hermon im Osten. Also hier schauen wir nach Nordosten, ja, zum Hermon. Im Osten, der Tabor im Westen. Da werden diese beiden markanten Berge zusammen erwähnt und darum ist es auch wichtig, dass man eben tatsächlich von Tabor aus den Hermon sehen kann. Ja, das sind ja Dinge, die man, wenn man die Bibel im Schreibzimmer studiert, nicht nachvollziehen kann. Ja, mit einer Karte, aber zu wissen, was sieht man jetzt von diesem Ort aus konkret in der Natur, da muss man am besten hingehen, um das klar festzustellen. Also Tabor, ein Vorgeschmack von dem Sieg Gottes in Harmagedon. Ein Sieg, den er damals als Vorgeschmack dem Volk Israel gegeben hatte. Wir gehen weiter. Und zwar nach der Richterzeit kam die Zeit der Könige, zuerst mit Saul und dann David. Und David hatte es am Herzen, dem Herrn ein Haus zu bauen, das die Stiftshütte, dieses transportable Heiligtum seit Sinai, ablösen sollte. Und darum kaufte er die Tenne Ornans auf dem Tempelberg. Wir wissen ganz genau, wo die war. Hier sieht man auf dem Bild diesen kleinen Dom neben dem Felsendom. Das ist der Kettendom. Dort war die Tenne Ornans. Das hat er gekauft und auch noch den ganzen Tempelplatz dazu. Darum lesen wir in 1. Samuel 24 und in der Parallelstelle in Chronika, 1. Chronika, von zwei unterschiedlichen Geldpreisen, die er bezahlt hat, in Gold und Silber. Das eine war für die Tenne und das andere für den ganzen Tempelplatz. Und schließlich baute Salomo den Tempel auf dem Berg Moria. Und da lesen wir dazu, 2. Chroniker 3. Vers 1. Und Salomo fing an, das Haus des Herrn zu bauen in Jerusalem, auf dem Berg Moria, wo er seinem Vater David erschienen war, an dem Ort, den David bereitet hatte, auf der Tenne Ornans des Jebusiters. Und so hat Salomo den Altar dort gebaut, wo die Tenne Ornans war. Und das Allerheiligste hat er direkt gebaut auf den höchsten Punkt des Berges. Das ist dieser Fels, der heute im Felsendom drin ist. Und es war im Altertum eben üblich. Eine Tenne hat man nicht auf dem höchsten Punkt gemacht, sondern unterhalb des höchsten Punktes. Damit, wenn der Wind die Spreu davon trug und je nachdem auch etwas von den Körnern, damit man die wieder zurückholen konnte. Durch die Abgrenzung der Bergspitze, ja, der Anhöhe. Und so war also die Tenne Ornans da beim Altar, wo David selber schon einen Altar gebaut hatte vor Salomo und das Allerheiligste auf der Bergspitze. 21 Mal hat Mose in seiner Rede in den Ebenen Moabs, bevor er dann noch diesen Schlussblick hatte auf dem Berg Nebo, 21 Mal hat er erwähnt, den Ort, den der Herr in einem eurer Stämme erwählen wird, um seinen Namen daselbst wohnen zu lassen. 3 mal, 7 mal. Und dieser Ort wird als ein so besonderer Ort erwähnt, aber nie erwähnt Mose dabei den Namen. Man kann zwar feststellen in 5. Mose, dass dieser Ort im Bergland liegen muss. Denn es wird davon gesprochen, wenn man hinaufgeht an diesen Ort zu den Richtern, zu dem Ort, wo Gott seinen Namen wohnen lassen wird. Also ganz bestimmt nicht da in der Ebene von Sharon oder irgendwo unten in der Schäferlage gegen das Mittelmeer, sondern im Bergland. Erst durch göttliche Offenbarung, prophetische Offenbarung, David gegenüber wurde klar, der Berg Moria, der Berg Zion. Das ist der Ort, den der Herr auserwählt hat, um seinen Namen wohnen zu lassen. Und dazu lesen wir aus den Stufenliedern. Die Stufenlieder, Shir Ma'alot, das ist Stufenlied, aber es ist ein Wortspiel. Man kann anstatt Stufe Ma'alot übersetzen mit Hinaufzüge. Und diese 15 Lieder, Psalm 120 bis 134, die wurden gesungen, wenn man an den obligatorischen Festen Passa, Pfingsten und Laubhütten aus dem ganzen Land Israel hinaufzog zum Tempelberg. Und jetzt lese ich aus Psalm 122. Ich freute mich, als sie zu mir sagten, lasst uns zum Haus des Herrn gehen. Unsere Füße werden in deinen Toren stehen, Jerusalem. Jerusalem, die du aufgebaut bist als eine fest in sich geschlossene Stadt. Wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme Jahs, ein Zeugnis für Israel, zu preisen den Namen des Herrn. Da wird in dem Lied, das man auf dem Weg nach Jerusalem sang, wird gleich ausgedrückt dieser Wunsch. Ich möchte gerne nach Jerusalem gehen, und zwar zum Haus des Herrn. Das ist der Berg Moria, der Tempelberg. Und in Psalm 125, bereits verlesen am Anfang heute, die auf den Herrn vertrauen, sind gleich dem Berg Zion, der nicht wankt, der ewiglich bleibt. Die Erlösten werden hier verglichen mit diesem Berg. Und das Erstaunliche ist, dieser Berg steht bis heute. Aber wenn wir die Geschichte anschauen von Salomo bis heute, eine bewegte Geschichte. Wenn wir denken, wie dieser Salomo-Tempel schließlich im Jahr 586 vor Christus durch die babylonische Armee dem Erdboden gleichgemacht wurde und unzählige Tausende von Menschen kamen in diesem Krieg um. Es war furchtbar. Alle Hoffnungen wurden dort am Boden erschüttert und das jüdische Volk nach Babylon gebracht. Aber nach 70 Jahren Babel durften die Juden wieder zurückkehren und den zweiten Tempel hier bauen. Und da war der Herr Jesus dann in der Endzeit des Bestehens dieses zweiten Tempels sehr oft im Tempel und predigte dort. Schließlich wurde er dort im Tempel zum Tod verurteilt. Und vor dem Gennatur von Jerusalem gekreuzigt. Aber einige Jahrzehnte später, im Jahr 70, haben die Römer den zweiten Tempel als Konsequenz davon dem Erdboden gleich gemacht. Und von da an wurde Jerusalem zertreten von den Heidenvölkern, wie das der Herr Jesus in Lukas 21 vorausgesagt hat. Und das bis in die moderne Zeit hinein. So bewegt. Jerusalem wurde ständig zerstört und wieder aufgebaut, zerstört und wieder aufgebaut. Aber der Berg ist geblieben. Und wenn es hier heißt, die auf den Herrn vertrauen, sind gleich dem Berg Zion, der nicht wankt, der ewiglich bleibt. Man kann als Gläubiger durch schwere Prüfungen hindurchgehen. Dinge brechen zusammen, aber der Berg bleibt. Und das ist diese Unerschütterlichkeit, die Gott den Gläubigen verleiht, die auf ihn vertrauen. Dieser Berg ist geblieben. Alles ist kaputt gemacht worden auf dem Berg, aber der Berg selber, der ist ja ein Bild der Gläubigen, bleibt. Und dann haben wir aber noch gesehen, Jerusalem, Berge sind rings um sie her. So ist der Herr rings um sein Volk von nun an bis in Ewigkeit. Jetzt wird hier klargemacht, es gibt noch wichtige Berge rund um den Berg Moria herum. Das ist zum Beispiel der Nordwesthügel, Adonai Yireh, Golgatha. Und auf der anderen Seite im Osten der Ölberg und noch mehr. Aber davon werden wir nach der Pause mehr hören. Wir machen jetzt eine Viertelstunde Pause. Wir fahren weiter und ich möchte zuerst noch eine kleine Korrektur einfügen. Wir hatten es vom Berg Tabor und ich lese nochmals Psalm 89, Vers 13. Norden und Süden, du hast sie erschaffen. Tabor und Hermon jubeln in deinem Namen. Wenn man auf der Karte die beiden Berge anschaut, sieht man, dass sie zwar nicht ganz auf einer Linie sind, aber sie sind im Wesentlichen in Nord-Süd-Richtung stehen sie. Und ich habe da gesagt Osten-Westen, aber das ist so geringfügig, dass man effektiv sagen muss, es geht hier um die Nordseite Hermon und Südseite Tabor. Also der Vers spricht nicht über Westen und Osten hier, sondern nur über Norden und Süden. Und zwar charakterisiert durch die beiden Berge Tabor und Hermon. Das ist gut, dass es manchmal Pausen gibt zwischendurch, dann kann man so etwas noch berichtigen. Bedanke mich. Und jetzt fahren wir weiter mit dem Berg Karmel. Nach Salomo, nach David und Salomo kam die Zeit der Könige von Israel im Norden, die 10 Stämme, und Juda, die 2 Stämme im Süden. Israel hatte sich geteilt nach dem Tod von Salomo. Und es ist so traurig zu sehen, die 10 Stämme, die sind wirklich konsequent einen falschen Weg gegangen mit Abgötterei. Kein einziger König kehrte um. Im Südreich gab es auch viele gottlose Könige, aber es gab immer wieder Könige, die eine Umkehr erlebten, persönlich. Und das wirkte sich dann wieder aus auf das Reich. Es gab eine Reformation um die andere. Nicht so im Norden. Und der Berg Karmel spielt eine ganz wichtige Rolle in diesem Zusammenhang. Denn Gott sandte den 10 Stämmen Propheten, die sie zurückrufen sollten zu dem allein wahren Gott. Und da spielt natürlich die Geschichte von Elia eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Hier sehen wir etwas vom Berg Karmel bei Haifa. Eben, das ist dieses Horn, das da in der Karte ins Mittelmeer hinausreicht. Aber der Karmel ist ein langgezogenes Gebirge, hier entlang der Jezreel-Ebene oder Harmagedon-Ebene. Und wenn man da rüber schaut, auf die andere Seite der Harmagedon-Ebene, haben wir da wieder ein Bergland. Da drüben ist das Bergland von Nazareth. Da werden wir auch noch drauf kommen. Und auch der Berg Tabor ist auf dieser Seite. Da auf dem Berg Karmel hat Elia die Baalspriester versammelt, um den Religionstest durchzuführen. Der Baal war bei den Kananitern der Blitz- und Regengott. Der sollte ja fähig sein, Feuer vom Himmel herabkommen zu lassen. Und wir wissen aus 1. Könige 18, darum habe ich dieses Kapitel, dieses zentrale Karmel-Kapitel hier hingesetzt. Auf dem Karmel, da sollten die Baalspriester Baal anrufen, dass er Feuer, das heißt einen Blitz vom Himmel herabwirft und ihr Opfer, das dort bereitgestellt war, entzünden würde. Nichts geschah. Und die haben sich in Ekstase gebracht, die haben wild getanzt, ebenso was typisch ist für abgöttische Religiosität. Und dann, im Kontrast dazu, Elia, ein schlichtes Gebet von Herzen, aber bei klarem Verstand. Und dann kam das Feuer vom Himmel. Und ganz Israel erkannte, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Und zwar heißt es im Hebräischen nicht einfach Elohim für Gott, sondern Ha-Elohim, Ha-Elohim. Das heißt, der Gott, der wahre Gott. Darum ist es dort mit Artikel. Nun, wo war das? Hier stehen wir auf Muhraka, wie man auf Arabisch sagt. Und da schauen wir runter in die Hamagedon-Ebene. Am Fuß des Berges hier unten geht nicht nur die Autobahn durch heute, sondern auch der Bach Kishon. Und Elia führte ja die Baalspriester dann runter und hat sie dort abgeschlachtet, also bestraft für ihren Götzendienst, wie die Tora, eben das Gesetz Mose, die Todesstrafe für ihr Tun fordert. Und darum kann man das eben geografisch so in Verbindung bringen. Es muss der Karmel sein, da beim Kishon. Und so steht der Karmel eben ganz stark in Verbindung mit dem, wie Gott sich als der allein wahre Gott gegenüber dem Götzendienst erweist. Übrigens erklärt der Hintergrund des Baalskultes viele Wunder, die Elia getan hat. Eben, er hat den Himmel verschlossen während 3,5 Jahren. Auf sein Gebet hin fiel kein Regen mehr. Warum? Weil eben Israel dort dem Baalskult verfallen war und Baal wurde verehrt als der Regengott, der verantwortlich ist, dass die Regenzeit funktioniert von zweiter Hälfte Oktober bis Ende März. Und wenn da eben nicht genügend kommt, dann gibt es eine Hungersnot ab dem nächsten Frühjahr. Und Elia hat gebetet zu dem Gott Israels, zu dem Gott der Bibel, dass es nicht mehr regnet und da gab es keinen Regen. Ob die Baal verehrten oder nicht, da wurde klar, Baal ist kein Regengott, er kann gar nichts. Und Feuer vom Himmel, da wurde klar, Baal kann gar nichts, denn er kann keinen Blitz vom Himmel herabgeben, aber der Herr, der Gott der Bibel, er kann es sehr wohl. Baal wurde auch verehrt übrigens als Gott der Auferstehung. Man sagte, immer wenn die Natur in der Sommerhitze verdorrte, im Juli, August, das sei der Moment, in dem Baal stirbt. Und dann, wenn im Frühjahr nach der Regenzeit wieder die Natur aufblüht, dann steht er aus den Toten auf. Also so wurde Baal verehrt als der Gott der Auferstehung. Übrigens wurde er verehrt als Sohn von El. Also er wurde als Sohn Gottes verehrt, der aufersteht. Das ist alles eine satanische Imitation. Weil der Teufel wusste um den Heilsplan Gottes, dass der Sohn Gottes einmal kommen würde, sterben und auferstehen würde, hatte das so pervers verdreht für den Götzendienst. Aber jetzt verstehen wir auch, warum gerade in der Geschichte von Elia es nötig war, diesen Jungen, der Witwe von Sarepta, aufzuerwecken. Um eben zu zeigen, Baal kann kein Leben aus dem Tod geben. Die Kananiter haben nie solche Auferstehungen erlebt, aber der wahre Gott kann es. Und jetzt versteht man auch, warum in der Geschichte von Elia, da gibt es noch 2 weitere Totenauferstehungen. So konzentriert und sonst nirgends mehr im Alten Testament. 3 Totenauferweckungen im Alten Testament, aber genau in der Zeit, wo das Problem Baal das allergrößte Problem Israels war. Und so könnte man weiterfahren mit diesen Wundern. Die sind nicht einfach so geschehen, damit ein bisschen Wunder geschehen, sondern die hatten eine ganz klare Aussage, um diese falsche Religion zu widerlegen. Nun, haben wir uns beschäftigt mit dem Gesetz, mit Mose und den Propheten. Jetzt gehen wir zum Neuen Testament. Der Herr Jesus, als er begann, 30 Jahre alt zu werden, da begann er, im Land herumzureisen und zu predigen. Und zwar ist er umgezogen von Nazareth nach Kapernaum, in das Haus von Petrus. Und dort in diesem Gebiet von Kapernaum, Chorazin und Bethsaida, alles ganz nahe beieinander, da hat er am meisten gepredigt. Und in Matthäus 5, nachdem gerade zuvor von Matthäus beschrieben worden war, wie der Herr Jesus umgezogen ist nach Kapernaum und dort begonnen hat zu predigen, wird gesagt, als Einleitung zur Bergpredigt, Vers 1, als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg. Und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm, und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Glückselig die Armen im Geist, denn ihr ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Und so weiter. Der Berg, er ging auf den Berg. Am Fuß dieses Berges, den wir hier im Bild sehen, am Nordende des Sees Genezareth, am Fuß davon liegt Kapernaum. Und wenn er eben auf den Berg ging, dann ging er quasi auf den Hausberg von Kapernaum. Das ist der Berg. Und da hat er sich gesetzt, wie das üblich war im Judentum, in der Synagoge, wenn man lehrt, sitzt man und steht nicht. Er setzt sich und lehrt die Menschen hier auf diesem Berg. Und diese Predigt, diese gewaltige Predigt, Matthäus 5 bis 7, beginnt mit 9 Seligpreisungen. Und darum nennt man diesen Berg der Berg der Seligpreisungen. Oder auf Hebräisch Har Ha-Osher, Berg der Seligpreisungen. Von hier aus hat man eine wunderbare Übersicht über den See Genezareth und darüber auf die Golanhöhen auf der Ostseite. Das ist das Gebiet, wo der Herr Jesus am meisten Wunderwerke getan hat, wie Matthäus 11 sagt. Und in der Parallelstelle zu Matthäus 5 bis 7 in Lukas 6 heißt es, dass eine riesige Volksmenge sich auf einen Platz versammelt hatte. Man fragt sich, warum steht in Matthäus etwas von einem Berg und in Lukas, in der Parallelstelle, steht etwas von einem Platz. Weil eben beides wahr ist. Wir stehen hier auf der Bergeshöhe und schauen runter. Gerade unterhalb der Bergeshöhe gibt es hier einen riesigen Platz, wo man Tausende von Leuten versammeln kann. Aber immer noch auf dem Berg. Und da ist die Volksmenge gestanden oder gesessen, hat zugehört und wir haben das wiederholt getestet. Einer da auf der Bergeshöhe liest den Bibeltext von Matthäus 5 vor, nicht in übertriebener Stimme, natürlich ohne Lautsprecher, und die Leute unten auf dem Platz, und man hört jedes Wort. So klar. Der Herr hat eben dafür gesorgt, dass man das Wort gut hören konnte. Und hören ist die Voraussetzung, damit man verstehen kann. Ja, wie soll man das Wort verstehen, wenn man es gar nicht hört? Also wir müssen darauf achten, auch beim Predigen, bei der Wortverkündigung, dass wir verständlich reden, hörbar sprechen, damit die Menschen dann verstehen können. Und verstehen ist die Voraussetzung, um das Wort dann auch zu tun. Und darum endet die Bergpredigt mit dem Fundamentalistengleichnis. Der Jesus sagt, der Gescheite, der baut sein Haus auf das Fundament des Felsens. Der Tor, der baut sein Haus auf Sand. Und dieses Haus stürzt dann bei einem schweren Sturm und Ungewitter. Aber auf dem Fundament, dem Felsen, da bleibt es bestehen. Und der Jesus sagt, der seine Worte hört und sie tut, der ist gleich einem klugen Mann, der sein Haus auf den Felsen baut. Und der Fels bedeutet natürlich der Herr Jesus. 1. Korinther 10, Vers 4. Der Fels aber war der Christus. Er, der Herr Jesus, ist das feste Fundament, auf dem wir unser Lebenshaus bauen können. Aber bauen bedeutet nicht nur hören und verstehen, sondern auch tun, umsetzen. In Lukas 4 wird berichtet, wie der Herr Jesus, nachdem er diesen öffentlichen Dienst begonnen hatte, wieder zurückkehrte nach Nazareth. Und ich habe bereits erklärt, hier haben wir die Jezreel-Ebene, das ist die Ebene Harmagedon. Und hier habe ich auch einige Stellen zusammengestellt, wo man die Jezreel-Ebene erwähnt findet in der Bibel. Schon Josua 17, Richter 6, 1. Samuel 29, ganz wichtig dann in Hosea 1 und 2. Und dann muss man das in Verbindung bringen mit Megiddo. Das ist auch ein Berg in der Ebene, der Berg Megiddo. Und da, von dieser Ortschaft lesen wir in Josua 12, Richter 1, 1. Könige 9, Sacharja 12 und so weiter. Und der Begriff Harmagedon in Offenbarung 16, ich schlage auf, heißt eben Berg von Megiddo. Harmagedon ist Berg Megiddo. Offenbarung 16, da wird diese Endschlacht beschrieben, prophetische Endschlacht, eine unter mehreren. Offenbarung 16, Vers 14. Es sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun, welche zu den Königen des ganzen Erdkreises ausgehen, sie zu versammeln zu dem Krieg jenes großen Tages Gottes, des Allmächtigen. Siehe, ich komme, wie ein Dieb. Glückselig, der da wacht und seine Kleider bewahrt, und dass er nicht nackt wandle und man seine Schande sehe. Und er versammelte sie an den Ort, der auf Hebräisch Armageddon heißt. Ar, Berg, Magedon, das ist Megiddo. Und diese Schlacht wird in Kapitel 17 in der Offenbarung so beschrieben, in Vers 14. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen. Und das Lamm wird sie überwinden. Denn er ist Herr der Herren und König der Könige, und die mit ihm sind Berufene und Auserwählte und Treue. Nun, Nazareth befindet sich hier auf diesem Gebirge, da auf der Nordseite der Jezreel-Ebene. Das ist das Karmelgebirge, haben wir gesehen. Und hier oben auf der anderen Seite der Ebene ist Nazareth. Und das ist nun sehr wichtig in Lukas 4. Ganz am Anfang des öffentlichen Dienstes beschreibt Lukas, wie der Herr Jesus in die Synagoge nach Nazareth kam und dort predigte. Also man könnte sagen, oberhalb von Harmagedon, Ebene Jezreel. Das ist die Kornkammer von Israel. Darum sieht man, dass hier so viel Landwirtschaft betrieben wird. Und das ist übrigens Megiddo, dieser Berg, Tel Megiddo. Es ist kein natürlicher Berg, sondern ein Zivilisationsschutthügel. Also schon die Kanaaniter haben dort gesiedelt und nach Zerstörungen immer wieder aufgebaut, und so wurde mit der Zeit daraus ein Hügel. In 1. Könige 9, Vers 15, eben wie Salomo später diesen Hügel ausgebaut hat als eine Militärfestung. Denn wer die Kontrolle über Megiddo hatte, der hatte eben die Kontrolle über die Truppenverschiebungen da in der Ebene Harmagedon. Und jetzt ist es interessant, hier sind wir auf dem Gebirge oben, wo Nazareth liegt, außerhalb von Nazareth, gerade hier, und schauen runter in die Ebene Jezreel. Und ich lese aus Lukas 4, Der Herr Jesus hat eine wunderbare Predigt gehalten. Auf der Grundlage von Jesaja 61, das er aus der Schriftrolle dort in der Synagoge vorgelesen hatte. Ein wunderbares Wort der Gnade, das durch sein Kommen nun erfüllt war. Aber dann hat er ihnen in der Predigt klar gemacht, dass die Gnade Gottes ausgeht zu den Heidenvölkern und sich nicht auf Israel beschränkt. Und das hat Eifersucht ausgelöst. Lesen wir in Lukas 4, Vers 27. Und viele Aussätzige waren zur Zeit Elisas, des Propheten, in Israel. Und keiner von ihnen wurde gereinigt, als nur Naaman, der Syrer. Und alle wurden von Wut erfüllt in der Synagoge. Das war eine Wut aus Eifersucht. Als sie dies hörten, und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn bis an den Rand des Berges, auf welchem ihre Stadt erbaut war, um ihn so hinabzustürzen. Er aber durch ihre Mitte hindurchgehend ging hinweg. Und hier sehen wir diesen Abhang, ein steiler Felsabsturz in die Hamagedon-Ebene, außerhalb der Stadt von Nazareth. Und das nennt man heute auf Englisch Mount Precipice. So ist es auf Schildern angegeben, wenn man nach Nazareth hineinkommt, Mount Precipice, dann weiß man, wohin man gehen muss, um diesen Ort anzuschauen. Und der hebräische Name ist Har-Kfitzah. Har-Kfitzah, mit Q. Kfitzah. Das ist das Gleiche wie Mount Precipice, also Berg des Absturzes. Hier, ein steiler Felsabsturz. Da wollten die Menschen den Herrn Jesus in den Tod stürzen. Er hat Gnade verkündigt. Gnade nicht nur für Israel, sondern auch für die Völker. Er kam beim ersten Mal, um als Heiland der Welt uns entgegenzukommen. Das zweite Mal wird er kommen als Richter der Welt. Und so sehen wir, die Ebene Hamagedon und das Gebirge von Nazareth, das hängt nicht nur geografisch, sondern auch inhaltlich zusammen. Die Ebene spricht von seinem zweiten Kommen, wenn er kommen wird als Richter der Welt. Aber Nazareth spricht von seinem ersten Kommen in Niedrigkeit als Heiland der Welt. Man kann eigentlich sagen, unsere ganze Weltgeschichte der vergangenen 2000 Jahre liegt zwischen diesen zwei geografischen Punkten, Ebene Hamagedon und Har-Kfitzah mit Nazareth. Und die ganze Welt ist aufgerufen, sich zu entscheiden. Ein zweites Kommen in Herrlichkeit gesprochen hatte, Vers 27, denn der Sohn des Menschen wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln. Und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Wahrlich, ich sage euch, es sind gewisse von denen, die hier stehen, welche den Tod nicht schmecken werden, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Reich. Er spricht von seinem Kommen in Herrlichkeit. Und gewisse unter seinen Zuhörern würden das noch erleben. Caesarea Philippi liegt am Fuß der Golanhöhen und des Berges Hermon. Berg Hermon, ich werde das gleich noch zeigen im Bild, und die Golanhöhen hängen direkt geografisch zusammen. Und es wird ja oft gesagt, der Berg der Verklärung, das sei der Berg Tabor gewesen. Ist es aber nicht. Und zwar braucht man nicht 2 Tage, um auf den Berg Tabor hinaufzugehen. Aber wenn man von Caesarea Philippi eine Wanderung macht über die Golanhöhen hinauf und dann bis auf den höchsten Punkt des Berges Hermon auf 2814 Metern über Meer, das ist bereits auf der syrischen Seite. Nicht wahr? Israel hat ja einen Teil des Hermongebirges erobert, insgesamt 70 Quadratkilometer, aber der größte Teil des Hermon liegt in Libanon und Syrien. Und der höchste Punkt, der in der Bibel im Hohen Lied genannt wird, Senir, der liegt eben auf der syrischen Seite. Und das war eine richtige Bergtour. Wir wurden am Anfang bei der Begrüßung schon eingestimmt auf Bergtouren. Das hat der Herr Jesus gemacht. Und ich will ganz kurz weiterfahren. In Matthäus 17 lesen wir Vers 1. Und nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus und Jakobus und Johannes, seinen Bruder, mit und führt sie auf einen hohen Berg für sich. Und er wurde vor ihnen umgestaltet und sein Angesicht wurde wie die Sonne. Seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Und siehe, Mose und Elia erschienen ihnen und unterredeten sich mit ihm. Was war dieser hohe Berg? Es war nicht der Tabor, denn der Tabor befindet sich in Galiläa. Wenn man aber die Parallelstellen mit dazu nimmt, sieht man, wie der Herr Jesus, nachdem er von diesem Berg dann zurückkehrte, kam er wieder nach Galiläa. Also der Berg der Verklärung ist nicht in Galiläa. Der Tabor ist in Galiläa. Der Berg Hermon, der liegt nicht in Galiläa, sondern außerhalb. Und der braucht eben eine solche Wanderung. Jetzt schlagen wir auf, also 6 Tage nach diesem Ereignis, wo er angekündigt hat, gewisse werden ihn sehen in seiner Herrlichkeit des messianischen Reiches. Nach 6 Tagen nimmt der Herr Jesus diese 3 Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes. Und dann gehen sie, den hohen Berg. Und jetzt müssen wir lesen in Lukas, in der Parallelstelle. Und dann wird auch noch gleich ein scheinbar Widerspruch in der Bibel gelöst. Lukas 9, Vers 26. Denn wer irgend sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Ich sage euch aber in Wahrheit, es sind gewisse von denen, die hier stehen, welche den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes gesehen haben. Und auch da, nach diesen Worten, kommt das mit dem Berg der Verklärung. Es geschah aber bei 8 Tagen nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus mitnahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Ja, hier steht 8 Tage und dort steht 6 Tage. Die Satzkonstruktion im Griechischen ist ganz klar, dass hier bezieht sich die Zeitangabe, 8 Tage, auf das Hauptverb im Satz, stieg auf den Berg. Also er nahm sie mit, wörtlich kann man übersetzen, ist ein Partizip, nachdem er sie mitgenommen hatte, stieg er auf den Berg, 8 Tage später. Das heißt, die Wanderung selbst dauerte 2 Tage. Denn 6 Tage nach diesen Worten, da nimmt er die Jünger, das ist dort das Hauptverb, und sie gehen, um dann auf den Berg zu gehen. Und 8 Tage nach diesen Worten steigt er auf den Berg. Also, da gehen sie wirklich dann auf die Höhe des Hermon hinauf. Und dazwischen haben wir 2 Tage Wanderung. 2 Tageswanderung. Und hier sehen wir das Gebirge Hermon im Bild. Und zwar von Israel aus gesehen. Da bei Kunetra. In diesem Umfeld etwa. Und wir sehen übrigens, der Hermon, das ist das Skigebiet Israels heute. Und auf diesem Gebirge ist das geschehen. Man kann sagen, das höchste Gebirge in dem verheißenen Land Gottes. 2814 Meter. Wenn man vergleicht, der tiefste Punkt im verheißenen Land ist minus 400 beim Toten Meer. Dann gibt das also auf relativ kleine Distanz einen Höhenunterschied von 3200 Metern. Wenn man denkt, in der Schweiz, wo wir so stolz sind auf die Alpen, ja, aber das Mittelland liegt so bei 400 Metern und dann ist eigentlich der Abstand zwischen dem tiefsten Punkt in der Schweiz und dem höchsten in dieser Größenordnung, nicht genau, aber eben vergleichbar. Und so ist es also im Land Israel. Und dieser Hermon, der Name heißt Geheiligter Berg. Und Petrus sagt in seinem Testament, in 2. Petrus 1, er schrieb diesen Brief aus der Todeszelle in Rom, im Bewusstsein, dass er jetzt bald sterben würde. Und da hat er noch einmal an dieses Ereignis auf dem Berg hingewiesen. 1, Vers 15. Er spricht von seinem baldigen Sterben und dann: Ich will mich aber befleißigen, dass ihr auch zu jeder Zeit nach meinem Abschied imstande seid, euch diese Dinge ins Gedächtnis zu rufen. Denn nicht indem wir künstlich erdichteten Mythen folgten, also religiöse Fantastereien, das sind Mythen, haben wir euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, sondern als die der Augenzeugen seiner Majestät gewesen sind. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der prachtvollen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging. Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel erlassen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und so besitzen wir das prophetische Wort Befestigter, auf welches zu achten ihr wohltut, als auf eine Lampe, welche an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Also hier spricht er von diesem Berg als dem heiligen Berg, Vers 18. Und das entspricht dem Namen Hermon, Hermon. Und hier macht Petrus klar, als wir den Herrn Jesus dort so gesehen haben, sein Gesicht leuchtete wie die Sonne, da haben wir quasi eine Vorwegnahme seines Kommens in Herrlichkeit in der Zukunft miterlebt. Und das war ganz wichtig, weil für viele Juden war das ja eine Enttäuschung. Als der Herr Jesus das erste Mal kam, er kam nicht als König der Welt, der die Römer vertrieb. Und darum war es wichtig, darauf hinzuweisen, das ist nur eine Frage der Zeit, dass er der König der Welt wird. Bei seinem ersten Kommen, da kam er, um das Problem der Sünde zu lösen, am Kreuz. Erst bei seinem zweiten Kommen wird er die Prophezeiungen des Alten Testaments über den König der Welt erfüllen. Aber um gewissermaßen den jüdischen Gläubigen ein Pfand zu geben, dass das mit dem Reich noch kommen würde, hat Gott dieses Ereignis auf dem Hermon gegeben. Die Verklärung. Und darum war es so wichtig, dass es drei Zeugen gab. 5. Mose 19, Vers 15 macht klar, das Grundprinzip ist dieses. Vor Gericht in Israel, vor biblischem Gericht in Israel, braucht es mindestens zwei Zeugen, besser drei, damit eine Aussage glaubwürdig war. Also wenn jemand vor Gericht stand in Israel als einzelner Zeuge, der hat gesagt, ich habe dieses Verbrechen gesehen. Aufgrund von einer Zeugenaussage konnte das Gericht nicht verurteilen. Es brauchte mindestens zwei Zeugen, besser drei. Und das erklärt auch, warum dieses Prinzip durch die ganze Bibel hindurchgeht, auch ins Neue Testament. Auch dort braucht es zwei oder drei Zeugen. Matthäus 18 zeigt, wenn man mit einem Bruder einen Konflikt hat, Matthäus 18, Vers 15, und man kann das persönlich nicht lösen, dann muss der Geschädigte noch jemand mitnehmen. Oder besser, zwei. Und der Herr Jesus sagt damit, aus zweier oder dreier Zeuge Mund jede Sache bestätigt werde. Also, übrigens nicht, der die Schuld getan hat, nicht der wählt die Zeugen, sondern der Geschädigte nimmt die Zeugen. Und dieses Prinzip geht weiter, auch Paulus in 2. Korinther 13 sagt, wenn ich wiederkomme, dann werde ich alles mit 2 oder 3 Zeugen belegen. Er wurde in der Gemeinde ganz massiv angegriffen. Und dann braucht es Zeugen, die hinstehen können. Und er sagt, jede Sache wird mit Zeugen belegt werden, 2 oder 3. Und darum war das so wichtig, dass es für dieses Ereignis auf dem Berg der Verklärung 2 oder eben besser 3 Zeugen gab. Johannes, Jakobus, Petrus. Und der Teufel hat ein Interesse, dieses Zeugnis kaputt zu machen. Und darum lesen wir schon in Apostelgeschichte 12, ganz am Anfang der Geschichte der Gemeinde, nicht so lange nach Pfingsten, da wollte der König, der dort erwähnt wird, Jakobus beseitigen. Und er schaffte es. Er hat ihn mit dem Schwert umgebracht. Und dann hat der König gesehen, oh, das gefällt den Juden. Dann wollte er Petrus auch noch umlegen. Und er kam ins Gefängnis. Aber wir wissen, Petrus wurde nicht geköpft, sondern von einem Engel aus dem Gefängnis geholt. In einer gewaltigen Geschichte. Warum hat Gott so eingegriffen? Weil 2 Zeugen mindestens für Jahre noch erhalten bleiben sollten, um dieses Zeugnis gegenüber den Juden abzulegen. Jesus Christus wird kommen. Er ist der König. Aber jetzt beim ersten Mal noch nicht. Aber wir waren Augenzeugen. Wir haben das gesehen auf dem Berg Hermon. Auf diesem erhabenen Berg. Dort wurde er uns vorgestellt in seiner ganzen Herrlichkeit, die er haben wird, wenn er wiederkommt. Und wir sehen dann im Jahr 66, 67 sollte Petrus schließlich auch geköpft werden. Aber noch vorher hat er den 2. Petrusbrief geschrieben, damit auch sein Augenzeugnis noch schriftlich für die Nachwelt erhalten bleibt. Und Johannes, der blieb bis ins Jahrhundert. Er war der letzte Apostel, der schließlich heimging. Aber er blieb noch bis ins Jahrhundert. Und wir können sagen, bis ins Jahr 66, 67, also nach über 3 Jahrzehnten Christentum, waren 2 Zeugen eben noch da, die das bestätigen konnte, das Wichtige auf dem Berg der Verklärung. Und jetzt immer wieder kommen Kritiker und sagen, seht ihr, Jesus Christus hat sich geirrt. Er hat gemeint, er würde als König noch kommen zu Lebzeiten, ja, der damaligen Generation. Und da muss man sagen, ja, und schauen mal alle Berichte an in Matthäus, Markus und Lukas. Und jedes Mal, bevor der Berg der Verklärung beschrieben wird, kommt dieses Versprechen, es sind gewisse hier, die den Tod nicht sehen werden, bis sie ihn gesehen haben in seiner Herrlichkeit des Reiches. Und das war dann eben die Erfüllung auf dem Berg der Verklärung. Und so muss man den Kritikern die Dinge eben deutlich machen. Und das war nicht eine nebensächliche Sache. Darum sagt Petrus, haben wir gelesen in 2. Petrus 1, nun haben wir das prophetische Wort befestigter. So ist es genau in der Elberfelder übersetzt, in der Fußnote. Eigentlich befestigter. Warum? Befestigter. Wir haben das Wort Gottes, das uns verheißt, dass der Herr Jesus kommen wird in Herrlichkeit. Aber wir haben noch dieses zusätzliche Zeugnis, was durch Augenzeugen belegt ist, vom Berg Hermon. Und damit ist durch diese 2 Dinge zusammen das prophetische Wort befestigter. Und auf dieses prophetische Wort müssen wir achten, auf eine Lampe, die da leuchtet an einem dunklen Ort. Und wir wissen, in wie vielen Gemeinden heute das prophetische Wort sträflich vernachlässigt wird. Aber Petrus hat in seinem Testament, eben kurz vor seinem Tod, noch uns ans Herz gelegt, dieses prophetische Wort ist befestigter und wir müssen darauf achten, wie auf eine Lampe, die da leuchtet an einem dunklen Ort. Und übrigens, der griechische Ausdruck für den dunklen Ort meint eigentlich ein dreckiges Kellerloch. Ja, wir sind da in einem ziemlich schmutzigen Ort hier auf dieser Erde, wenn wir den moralischen Zustand anschauen. Aber in diesem dunklen Kellerloch haben wir das prophetische Wort, das leuchtet. Und wir dürfen wissen, das, was die Jünger damals erlebt haben auf dem Hermon, das wird sichtbar werden für die ganze Welt in der Zukunft. Hier sieht man die Golanhöhen, gerade unterhalb vom Berg Hermon. eben einfach um zu zeigen, wie Hermon und Golanhöhen direkt zusammenhängen. Das wäre jetzt auch wieder ein Thema. Die Golanhöhen in der Bibel, das ist Bashan oder Basan, je nach Bibelübersetzung. Wenn man es mit der Konkordanz selber sucht, wird man die Golanhöhen finden unter dem Namen Bashan, Basan. Wir gehen jetzt aber zum Schluss noch nach Jerusalem. Hier sehen wir Zion 1, Zion 2, Golgatha und der Ölberg. Wir beginnen mit dem Einfachsten. Der Tempelberg hier, da oben der Tempelplatz. Hier sehen wir den Südabhang, wo das Städtchen Salem war. Später wird das genannt die Davidsstadt. Und wir sehen hier das Kidrontal, das trennt den Tempelberg Zion oder Moria von dem Ölberg. Nun ist es so, der Tempelberg wird da im Westen getrennt durch das Tyropoiontal von den Bergen im Westen. Tyropoiontal, das heißt Käsemachertal. Das geht hier durch. Und dieser Südwesthügel der heutigen Altstadt von Jerusalem wird heute Zion genannt, Zionsberg. Und das Stadttor, gerade dort, wird das Zionstor genannt. Aber da ist es wichtig zu wissen, in der Bibel meint Zion immer den Tempelberg. Erst in nachbiblischer Zeit wird plötzlich dieser Name auf diesen Nachbarhügel übertragen. Und darum zur Unterscheidung kann man sagen, Tempelberg, biblischer Berg Zion, Zion, römisch 1. Und Nachbarhügel, Südwesthügel der Altstadt, Zion 2. Und dann der Nordwesthügel, der ist abgetrennt von dem Südwesthügel durch das Kreuztal, das hier durchgeht. Also diese Täler sind ganz wichtig. Tyropoiontal, Kreuztal, Kidrontal. Und auf diesem Berg war Golgatha. Nun haben wir gelesen in den Stufenliedern, die Gläubigen, die auf den Herrn vertrauen, sind wie der Berg Zion. Das ist dieser Berg. Und der Herr ist rings um sein Volk her, wie die Berge da rings um den Tempelberg sind. Also alle diese Berge weisen auf Gott hin und sagen etwas aus über ihn. Ich zeige hier noch eine andere Perspektive. Also hier der Ölberg im Osten, Kidrontal dazwischen, dann Zion 1, Tyropoiontal dazwischen und hier Zion 2 und hier Golgatha. Zion 2 ist darum wichtig, weil, ich zeige es gerade hier, weil auf diesem Berg das urchristliche Quartier war und auch dieser Obersaal, wo der Herr Jesus beim letzten Passa das Abendmahl eingesetzt hat. Und dort waren die Jünger auch versammelt am Pfingsten, Apostelgeschichte 1 und 2. Und da wurde der Heilige Geist ausgegossen. Also dieser Nachbarhügel spricht ganz besonders von der Gnade, die Gott der Gemeinde gegeben hat, ausgerüstet mit dem Heiligen Geist, um die ganze Welt, wie der Herr Jesus sagt, bis ans Ende der Erde mit dem Evangelium zu erreichen. Da wurde die Kraft von oben ausgegossen. Und da hat der Herr dieses Gedächtnismahl, das ihm so wichtig war. Er sagt, tut dies zu meinem Gedächtnis, nicht zu unserem Gedächtnis. Es geht gar nicht um uns. Es geht wirklich darum, dass wir seinen Wunsch erfüllen, wenn wir das Abendmahl nehmen und uns wirklich mit ihm und seinen Leiden beschäftigen. Davon spricht der Berg Zion. Und übrigens, da oben auf diesem Berg hat man die Grundmauern entdeckt von einer alten Synagoge. Aus dem ersten Jahrhundert. Und zwar, wenn man dort auf Zion 2 geht, muss man bei diesen Kirchen schauen nach Kever David oder Davids Tomb, Grab von David. Das ist aber nicht das Grab Davids Grab. Das ist eine Verwechslung, weil man eben später wirklich ein Durcheinander hatte. Man wusste, David war ja begraben in der Davidstadt auf dem Zionsberg. Und weil man meinte, der Zionsberg sei eben hier in späterer Zeit, hat man gemeint, da muss auch das Davids Grab hier sein. Das ist ein Irrtum. Aber ich sage, dieser Ort, es ist heute als Synagoge gebraucht von Orthodoxen. Die Grundmauern gehen zurück aufs erste Jahrhundert und zwar auf die Zeit nach 70 nach Christus. Und zwar haben die jüdischen Christen der Apostelgeschichte diesen Ort wieder aufgebaut. Nach der Zerstörung Jerusalems sind sie dann später wieder zurückgekehrt. Und das Besondere an dieser Synagoge ist dies: der Ort, wo man die Tora-Rolle versorgte, die Schriftrolle. In ganz Jerusalem sind alle Synagogen so ausgerichtet, dass sie zum Tempelberg hinschauen. In aller Welt sind sie so ausgerichtet, dass sie nach Jerusalem gerichtet sind. Aber in Jerusalem, alle Synagogen sind ausgerichtet nach dem Tempelberg. Aber wenn man dort eine Linie zieht, kommt man nicht zum Tempelberg, sondern zu dem Felsen Golgatha. Ausgerechnet da, wo diese hässliche Grabeskirche steht, die die Mutter von Konstantin im 4. Jahrhundert gebaut hatte, weil man damals noch genau wusste, wo Golgatha war. Die Christen damals haben diesen Versammlungsort so gebaut, dass er ausgerichtet war auf Golgatha. Und wir kommen gerade nochmals auf dieses Thema Golgatha zu sprechen. Aber hier zunächst noch der Tempelberg war natürlich ganz wichtig im Leben des Herrn Jesus, denn er ging regelmäßig zu den Festen nach Jerusalem. Passa, Pfingsten, Laubhütten. Und gerade im Johannesevangelium haben wir eine ganze Reihe von Predigten, die der Herr Jesus im Tempel gehalten hat. Wir denken an Johannes 8, Johannes 10 oder schon in Johannes 7, wo er während des Laubhüttenfestes aufstand und rief, während die Volksmenge da im Frauenvorhof war: Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, gleich wie die Schrift gesagt hat, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das hat er alles hier auf dem Tempelberg gesagt und verkündigt. Und wenn man diese ausführlichen Predigten eben studiert, ist es ganz wichtig, eben zu sehen den Zusammenhang mit dem Ort, wo der Herr Jesus das gesagt hatte. Auf diesem hohen Berg Israels. Diesem Berg, den der Herr auf ganz besondere Weise liebt. Ich lese dazu aus Psalm. Dann sieht man die Bedeutung des Tempelberges für das Herz Gottes. Psalm 87, von den Söhnen Korahs, ein Psalm, ein Lied. Seine Gründung ist auf den Bergen der Heiligkeit. Man beachte den Plural, die Mehrzahl. Auf den Bergen der Heiligkeit. Der Herr liebt die Tore Zions mehr als alle Wohnungen Jakobs. Herrliches ist von dir geredet, du Stadt Gottes. Und der Herr Jesus liebte diesen Ort. Aber schließlich, an diesem Dienstag vor Karfreitag, musste er den Jüngern verkünden: Tage kommen, dass alles, was ihr da seht, zerstört werden wird. Und die Jünger waren schockiert. Der Herr ging dann hinüber auf den Ölberg und dort haben sie ihn genaueres gefragt. Und in seiner Endzeitrede auf dem Ölberg, Matthäus 24, Markus 13 und Lukas 21, hat der Herr Jesus das alles dann genauer erläutert. Auch im Zusammenhang mit seiner Rückkehr auf den Ölberg. Hier sehen wir nochmals den Nordwesthügel, da hat der Jesus das Heil der Welt vollbracht. Und wenn wir wieder denken an dieses Psalmwort, Berge sind rings um Zion über den Berg Zion her. So ist der Herr rings um sein Volk. Das zeigt dieser Gott, der uns im Wort Gottes vorgestellt wird. Das ist der Gott, der bereit war, Mensch zu werden und sein Leben für uns zu geben. Das ist dieser Gott, der uns dieses Mahl eingesetzt hat, um unsere Herzen immer wieder neu zu bewegen und zu erreichen. Und uns auch die Kraft aus der Höhe gegeben hat, um den Missionsdienst zu tun, mit völliger Hingabe. Und hier auf dem Bild sieht man eine Rekonstruktion, die zweite Stadtmauer von Jerusalem mit dem Gennat-Tor und hier der Steinbruch mit diesem etwa 12 Meter hohen Felsen, auf dem der Herr Jesus gekreuzigt worden ist. Und hier der Ölberg gegenüber vom Tempelberg, gegenüber von Golgatha. In Apostelgeschichte 1 hat der Herr Jesus dort noch die Jünger versammelt und ihnen den Auftrag zur Weltmission gegeben. Ich lese Apostelgeschichte 1,8, den Schlüsselvers zur Apostelgeschichte. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er emporgehoben, indem sie es sahen, und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen hinweg. Also auf diesem Berg hat der Herr das Mandat, den Auftrag zur Weltmission gegeben. Und von da aus ist er aufgestiegen als Sieger in den Himmel, um sich dann als Mensch zu Rechten Gottes auf den Thron zu setzen. Aber wenn wir weiterlesen in Apostelgeschichte 1, Vers 10, und wie sie unverwandt gen Himmel schauten, als er auffuhr, siehe, da standen 2 Männer in weißem Kleid bei ihnen, welche auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird also kommen, wie ihr ihn gen Himmel habt auffahren sehen. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist, einen Sabbatweg entfernt. Und dann gehen sie in den Obersaal, Vers 13, auf Zion 2. Ja, sieht man schön die Verhältnisse. Und diese Verheißung, er wird also so wiederkommen, wie er weggegangen ist, bedeutet, er wird auf dem Ölberg kommen. Und dazu lese ich zum Schluss aus Sacharja 14. Wenn Jerusalem in der Zukunft in höchste Bedrängnis geraten wird, und der Herr wird ausziehen und gegen jene Nationen streiten, wie an dem Tag, da er streitet, an dem Tag der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem gegen Osten liegt. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, nach Osten und nach Westen hin, zu einem sehr großen Tal. Und die Hälfte des Berges wird nach Norden und seine andere Hälfte nach Süden weichen. Das ist Norden. Und das ist Süden. Also dazwischendurch wird es ein Tal geben. Bei dieser geologischen Katastrophe. Und ihr, das ist der Überrest, der dann in Jerusalem sein wird, und ihr werdet in das Tal meiner Berge fliehen, und das Tal der Berge wird bis Azel reichen. Und ihr werdet fliehen, wie ihr vor dem Erdbeben geflohen seid in den Tagen Ussias des Königs von Juda. Und kommen wird der Herr, mein Gott, und alle Heiligen mit dir. Also hier wird der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit erscheinen und der Berg wird gespalten werden. Zu einem Fluchtweg für den Überrest in Jerusalem. Und das Interessante ist, die geologischen Schichten weisen dort bereits eine Bruchlinie auf. Ich weiß, haben sicher, manche haben das irgendwo schon gelesen, aber das Problem ist immer wieder, man liest Dinge und wo sind die Fußnoten? Man muss etwas nachprüfen können. Man kann nicht einfach so etwas glauben und dann weitergeben. So entstehen eben Gerüchte. Die Fußnoten, wo sind sie? Muss man immer fragen. Und ich habe einen guten Bekannten, Peter Laribaud aus Frankreich, und der hat als Spezialist für Geologie für ein Petrolunternehmen gearbeitet. Und von ihm selber habe ich das, dass diese Bruchlinie effektiv vorhanden ist. Und ich meine, das müsste ja nicht vorhanden sein. Gott wird diesen Berg so teilen. Aber dass dieses Zeugnis bereits da ist und dass man sagen kann, ist das nicht gewaltig? Sacharja schreibt, der Berg wird gespalten werden, aber damals konnte man solche Dinge gar noch nicht geologisch ermitteln. Das konnte man erst in moderner Zeit. Und man muss es einfach bestätigen, dass dieses Vorzeugnis bereits da ist. Hier wird der Herr kommen in Macht und Herrlichkeit, eben als der Richter der Welt, und der Berg wird sich dann teilen. Und so leben wir gewissermaßen zwischen diesem Ereignis der Himmelfahrt des Herrn Jesus und seiner Wiederkunft. Das ist die Zeit der Gemeinde bis zur Entrückung und dann noch ein paar Jahre. Und dann wird die Gemeinde mit ihm kommen in Macht und Herrlichkeit auf dem Ölberg. Manche, die nicht nach Israel gehen konnten auf eine Reise, die haben sich getröstet, indem sie wussten, der Tag kommt, wo ich das alles auch miterleben werde. Nur, es sieht ein bisschen anders aus. Wenn man jetzt schon gewesen war, dann weiß man, wie es aussieht ohne Tal dort und nachher mit Tal, ja? Das ist der Vorteil. Aber sehen werden es alle Erlösten, denn wir werden den Herrn begleiten und alles in seinem Reich mit ihm teilen.